kommt ja auch immer noch drauf an, wo die Bücher stehen. Also beispielsweise, ich habe so ganz hohe Wände und ich habe ein Bücherregal, was bis unter die Decke reicht. Die, die oben stehen, ich habe immer ein bisschen Angst, dass das, also da stehen teilweise halt auch Gegenwartsliteraturtitel. Ich habe immer Angst, dass ein Autor, eine Autorin, die ganz oben steht, bei mir zu Besuch ist und das merkt, weil da komme ich halt wirklich nur mit einer Leiter ran. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass ich da nicht so oft reingucke.
Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Hallo, guten Tag. Das hier ist das Lesen der anderen, der Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird von seinen Unterstützerinnen und Unterstützern bei Steady. Es ist wieder jemand Neues dazugekommen seit der letzten Folge, nämlich Andrea. Vielen Dank für deine Unterstützung. Viele Grüße. Wie man mich unterstützen kann, wenn man möchte, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Schaut euch doch gerne auch schon mal um auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Jetzt aber erstmal zur neuen Folge. Die klingt diesmal ein bisschen anders als sonst. Habt ihr ja vielleicht durch den kleinen Schnipsel am Anfang eben schon gemerkt. Es ist eine Folge, die hat stattgefunden vor Publikum im E-Werk in Erlangen. Im Rahmen des Erlanger Poetenfests. Das ist ein Literaturfestival, da sind viele Autorinnen und Autoren zu Gast, stellen ihre Bücher vor. Und eine von diesen Autorinnen war dieses Jahr auch Nora Bossong, eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen zur Zeit. Sie schreibt Gedichte, Romane, Essays, die meisten davon sehr politisch. Die Geschmeidigen, so heißt ihr aktuelles Buch, Untertitel Meine Generation und der neue Ernst des Lebens. Für unsere Live-Podcast-Folge hat Nora Bossong 5 Bücher mitgebracht, die sie geprägt haben. Und ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch.
Ja, hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen wollen für Reden über prägende Bücher. Mein Name ist Christian Möller. Ich mache einen Podcast, von dem das jetzt die Live-Version ist. Der Podcast heißt Das Lesen der anderen und geht ein bisschen davon aus, dass es ja diese Situation gibt, die wir, glaube ich, alle kennen, wenn wir uns für Literatur und Bücher interessieren, dass man bei Leuten vielleicht zu Gast ist, steht man erst so ein bisschen in der Küche mit einem Getränk, irgendwann steht man im Wohnzimmer und dann gravitiert der Bücherfreund ja ein bisschen zum Regal und guckt da schon mal so rein. Was steht denn da so? Ach, da steht die Suche nach der verlorenen Zeit. Na, ob der das wohl überhaupt zu Ende gelesen hat. Ach, da steht der neue Wellbeck. Na, wie sie den wohl findet. Und man bekommt sofort einen ersten Eindruck vielleicht schon von der Person, wenn man so ein bisschen den Blick schweifen lässt. Und dann lässt sich irgendwann ein Gespräch anknüpfen. Und meistens lernt man ja, sage mir, was du liest und ich sage dir, wer du bist, die Leute über ihren Literaturgeschmack ganz gut kennen. Das ist Sinn und Zweck dieses Podcasts, heute hier live auf der Bühne. Und ich könnte mir eigentlich keinen idealeren Gast vorstellen als Nora Bossong für diese Veranstaltung. Nora Bossong, Jahrgang 1982 in Bremen geboren, schreibt Lyrik, Romane, Reportagen, Essays. Und Frau Bossong, wenn man das so ein bisschen auf den Punkt bringen will, was ihre Literatur ausmacht, dann fällt mir eigentlich der Begriff Welthaltigkeit ein. Also es ist immer politisch, es ist immer gesellschaftlich. Wenn ich jetzt nur mal 3 Titel rausgreife, dann würde mir einfallen zum Beispiel 36,9, der Roman über den italienischen Marxisten Antonio Gramsci, oder auch aktueller, ihr viel gelesener, viel gelobter und viel bepreister Roman Schutzzone über eine Mitarbeiterin bei den Vereinten Nationen, oder ganz aktuell das Buch Die Geschmeidigen, politisches Sachbuch über, wie Sie sagen, Ihre Generation und den Ernst des Lebens. Das sind Bücher, für die sind Sie viel herumgereist, für die haben Sie viel mit Leuten gesprochen, aber es sind auch Bücher, für die haben Sie viel gelesen. Wie ist das Verhältnis für Sie von Schreiben und Lesen? Das Lesen gehört mit dazu, fest zum Schreiben?
Ja, aber phasenweise unterschiedlich. Also ich glaube, zum Schreiben gehört erstmal sehr viel gelesen haben. Ja. Das ist die Voraussetzung und das ist, also ich glaube, wenn man beispielsweise Schreiben lernen will an einer der mittlerweile bekannteren Schreibschulen, bringt das überhaupt nichts, wenn man keine Lust hat zu lesen. Dann kann man vielleicht doch lieber was anderes studieren. Wer keine Lust hat zu lesen, wird auch aus meiner Sicht, und ich glaube, da bin ich ganz nah an der Wahrheit dran. Ich würde selten behaupten, dass ich immer ganz nah an der Wahrheit dran bin, aber hier schon, wer nicht gerne liest, wird auch nicht gut schreiben können. Und das heißt, viel gelesen haben, immer wieder viel lesen können und auch mit Begeisterung lesen können. Aber ich habe zum Beispiel auch Phasen, beispielsweise, wenn ich wirklich ziemlich tief in einen eigenen Roman eingetaucht bin, in einer Arbeitsphase bin, dass ich dann ganz wenig lese, weil mich der Stil von anderen Autoren dann irritieren würde. Mhm. Oder beispielsweise, wenn ich wirklich einen Roman fertig schreibe und in so einer Erschöpfungsphase bin, dann kann ich ganz schlecht lesen. Also dann, wenn ich lese, dann klappe ich das so aus, wie Buchstaben, Sätze, sagt mir jetzt auch nichts.
So ein bisschen, ja.
Und das ist so deprimierend, dass ich es dann lieber ganz lasse. Also dann mache ich, keine Ahnung, gehe ich ins Kino, gucke mir Hochrechnungen bei Landtagswahlen an, gehe spazieren oder spiele Minigolf oder sowas. Aber lesen dann lieber nicht, weil es ist wirklich so deprimierend, dass der Text einem nichts mehr sagt.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, dieser Blick ins Bücherregal bei fremden Leuten oder auch bei guten Bekannten, ähnliche Situation vielleicht in der Straßenbahn, da guckt man auch immer so, was liest der denn da gerade so und möchte was über den Menschen erfahren. Machen Sie es auch?
Ja, gestern bin ich S-Bahn gefahren, beziehungsweise habe es versucht, die S-Bahn fuhr nicht, aber es saß ein mitteljunger Mann dort und las ein Buch und ich habe es wirklich ein bisschen dreist, so mich so leicht runtergebeugt, um zu sehen, was er da wohl liest. Es war Franz Fanon, also der
postkoloniale Theoretiker,
Psychoanalytiker, ja. Der auch ziemlich, Sartre hat mal ein Vorwort für die Verdammten dieser Erde geschrieben und hat eigentlich, also es geht ziemlich blutig zu, sowohl im Vorwort von Sartre wie auch bei Franz Fanon selbst. Und fand ich irgendwas Interessantes, dass er das las. Habe ich mir.
Sie haben jetzt 5 Bücher ausgewählt, Bücher von Stefan Zweig, Sylvia Plath, James Joyce, Wladimir Nabokov und Irmgard Keun. Jetzt sitzt man nun selten mit so 5 Büchern auf dem Stapel in der S-Bahn, aber nehmen wir dann das Bücherregal. Wenn Sie das jetzt bei jemandem sehen würden, diese Zusammenstellung, was würden Sie denken? Was ist das für eine Person?
Super sympathisch. Es kommt ja auch immer noch drauf an, wo die Bücher stehen. Also beispielsweise, ich habe so ganz hohe Wände und ich habe ein Bücherregal, was bis unter die Decke reicht. Die oben stehen, ich habe immer ein bisschen Angst, dass das, also da stehen teilweise halt auch Gegenwartsliteraturtitel. Ich habe immer Angst, dass ein Autor, eine Autorin, die ganz oben steht, bei mir zu Besuch ist und das merkt, weil da komme ich halt wirklich nur mit einer Leiter ran. Dementsprechend können Sie sich vorstellen, dass ich da nicht so oft reingucke. Ganz unten steht bei mir, das ist überhaupt nicht die Antwort auf Ihre Frage, ich erzähle es trotzdem. Ganz unten steht bei mir die Gesamtausgabe von Marx Engels, dann die etwas ausgemusterte Gesamtausgabe von Lenin, weil mir schon klar war, ist mir ehrlich gesagt bei Marx und Engels auch klar, aber bei Lenin ist es mir noch klarer, dass ich das nie komplett lesen werde und auch gar nicht lesen möchte. Das ist so ein paar habe ich mir dann so rausgesucht, die noch erhalten bleiben. Und dann geht es so in meiner, ich bin 1,60 groß, so in meiner Gesichtshöhe sind dann die wirklich wichtigen Titel.
Da steht dann unter anderem James Joyce, Irmgard Keun, Sylvia Plath. Die Bücher, die Sie ausgewählt haben, die folgen ja ein bisschen Ihrer Lesebiografie. Und wir fangen an mit Stefan Zweig, der Schachnovelle. Wo finden wir Sie denn in der Welt, als Sie das aufschlagen?
Mich findet man in Bremen, in meinem Kinderzimmer. Ist das ja nicht mehr Jugendzimmer, sagt man, ne? Das Jugendzimmer ist...
Holzvertäfelt?
Holzvertäfelt zum Glück nicht, aber ich hatte tatsächlich so eine Schlafcouch, die ein ganz furchtbares, wirklich Jugendzimmermuster hatte. Also so mit so Farben, die man heutzutage zum Glück nicht mehr so oft benutzt, so... Türkis und Violett und so in Kombi. Es war relativ klein, wir sind mehrmals umgezogen und mit jedem Umzug wurde mein Zimmer kleiner, die restliche Wohnung größer, mein Zimmer kleiner, ich fand das nicht so toll. Wahrscheinlich am Boden sitzend und entweder das Buch lesen oder Schach spielen. Ich habe darüber angefangen, Schach zu spielen, also wirklich dann auch eine kurze Phase der Besessenheit. Habe das früher mit meinem Großvater mal ab und an gespielt, aber ohne jegliche Ambition. Und mit diesem Buch habe ich wirklich extrem viel Schach gespielt. Es war eine kurze Phase. Ich habe es bis zur Bremer Vizemeisterin gebracht. Man muss dazu sagen, dass auch nur zwei Frauen angetreten waren, aber immerhin.
Aber trotzdem ambitioniert. Ja. Also einfach mal so machen sie es nicht. Ne?
Nee.
Stefan Zweig, das ist Schullektüre, ne?
Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Schule gelesen haben. Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube eher, dass ich das irgendwie geschenkt bekommen habe. Also es hatte sich ja rumgesprochen, dass ich gerne Bücher lese. Und es ist ja auch als Geschenk ein ganz gutes Buch, weil es so dünn ist. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie so 500 Seiten Bücher geschenkt bekommen und so nach 3 Monaten treffen Sie die Person wieder, die Ihnen das geschenkt hat, und Sie haben so Angst vor der Frage, wie fanden Sie es denn, weil Sie sind immer noch auf Seite 150. Bei der Schachnovelle sind Sie dann schon durch und können eine Meinung darüber äußern. Es ist sehr günstig.
Es ist auch freundlicher, solche Bücher zu verschenken in der Dicke, oder? Also, so 500 Seiten zu verschenken, finde ich schon auch ein bisschen aufdringlich.
Ja.
Das wäre eine Hausaufgabe so ein bisschen.
Wenn einem an der Freundschaft was gelegen ist, würde ich auch eher dünne Bücher verschenken. Ich bemühe mich jetzt auch beim neuen Buch, was ganz Dünnes zu schreiben, damit man es gut verschenken kann. Ich weiß noch nicht, ob das aufgeht, aber...
Was ist die Rolle von dem Schachspielen in dem Buch? Wir befinden uns da ja auf einem Schiff. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz umreißen, worum es da geht, wer die Personen sind.
Genau, also ich habe es tatsächlich jetzt nicht nochmal gelesen, ich habe es mehrmals gelesen, aber ich kriege irgendwie immer, womit es anfängt. Es gibt einen hochbegabten jungen Schachspieler,
ja.
Es gibt diese Schiffspassage, und auf dieser Schiffspassage spricht sich rum, der ganz große Meister, also dieser hochbegabte Junge, reist mit, und jemand fordert ihn dann immer heraus. Also er macht da ein bisschen, um Geld zu verdienen, so dieses Schnellschach. Und ein Passagier fällt dadurch auf, dass er plötzlich in so einem Duell mit diesem Meister gerät. Oder jedenfalls die Züge wirklich vorhersagen kann, mit denen man diesen Meister, der wirklich nie in die Bredouille gerät, in eine brenzlige Situation auf dem Brett bringt. Und dann wird die Geschichte dieses Mannes erzählt, weil er will nicht Schach spielen, er hat eine ganz große Angst davor. Und dann wird die Geschichte erzählt, dass dieser Mensch in Einzelhaft in der Nazi-Zeit saß, und das Einzige, was ihm noch, also er ist fast wahnsinnig geworden an dieser Einsamkeit, und das Einzige, was ihm blieb, was er, ich glaube, einem SA-Mann, jemand, der ihn verhört hat, aus der Tasche gestohlen hat, war ein Buch. Und er hatte schon gehofft, okay, das ist irgendwas, was er lesen kann, einfach, dass er die Fantasie anregen kann. Und dann sieht er das Buch, und es sind einfach nur meisterhafte Schachpartien. Und einfach nur diese Zahlenkürzel. Und er verzweifelt. Und dann fängt er aber an, dieses Buch zu lesen. Und diese ganzen Partien mit aus seinem Brot rausgekratzt, kratzt er den Teig raus und baut dann so Schachfiguren nach, und ich glaube, seine Bettdecke ist kariert, ja. Also er hat, oder es ist sein Boden, ich weiß es nicht mehr so genau, jedenfalls kann er da Schach spielen und beginnt so eine Besessenheit zu entwickeln, weil es das Einzige ist, aus der er aus dieser Situation rauskommt und vor allem diesen ständigen Verhören etwas entgegensetzen kann, dass er als er dann das Buch durch und durch und durch gearbeitet hat und wirklich jede Partie auswendig kann, anfängt selbst in seinem Kopf gegen sich selbst Schach zu spielen. Er braucht schon längst nicht mehr dieses selbstgebaute Brett und die selbstgebauten Spielfiguren, sondern hat alles in seinem Kopf. Und dieses ja dann letztlich schizophrene Situation, weil er kann 10 Züge im Voraus denken, das ist für einen Schachmeister nichts Ungewöhnliches, aber er muss gleichzeitig sich im nächsten Moment, wenn er schwarz sieht, so tun, als ob er nicht mehr wüsste, was Weiß sich gerade gedacht hat. Und das führt dazu, dass er letztlich einen Nervenzusammenbruch erleidet, der ihn dann aus dieser Situation auch rausbringt, und jedenfalls auf dieser Überfahrt wird er plötzlich wieder sozusagen in diese Sphäre des Schachs hineingezogen. Das ist für ihn eine unglaublich bedrohliche Situation. Gleichzeitig zieht es ihn wahnsinnig an, aber es ist eben auch bedrohlich.
War diese Konstellation dann vielleicht auch so ein bisschen das, was dieses Buch so faszinierend gemacht hat? Also einerseits die Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dem dann diese kühle Logik dieses Spiels entgegengesetzt wird, die dann ja auch so eine Art Rettung bedeutet.
Ja, und gleichzeitig auch, also ich habe eine ähnliche, also so als Leserin, eine ähnliche Erfahrung bei Der Spieler von Dostojewski gemacht, dass diese Sucht, die dieses Spiel, natürlich ist der Spieler, ist das Spielcasino, ist was ganz anderes, aber dass ich wirklich in dieses Fanatische, dieses, dass man komplett in dieses Spiel eintaucht, dass ich das irgendwie zumindest ein Stück weit mitgegangen bin, über das Buch hinaus, und das hat nochmal, also das öffnet nochmal eine weitere Bedeutungsdimension. Also ich finde ja, dass es ist nicht nur dieses Entgegensetzen von menschlichem Leid, Katastrophe und kühler Logik des Schachs. Das Schachspielen hat ja auch immer in der Literatur eine wirklich exzeptionelle Rolle gespielt. Also es gibt von Ilse Eichinger, so eigentlich, was ich auch ganz toll finde, ich weiß nicht, aber es gibt, es ist jedenfalls an einer Stelle, und es gibt die spanische Eröffnung. Das ist so, es gibt, Weißblech sagen sie, es gibt die Welt, prüfe, ob sie nicht lügen. Und das ist irgendwie so ganz, also wunderbar. Und dieses, also wenn man wirklich einmal ins Universum des Schachs eingetaucht ist und nur noch in diesen Dimensionen denkt, ich glaube, dann hat man eine Entrücktheit, die auch eine Ähnlichkeit zur Entrücktheit hat, die man hat, wenn man komplett in Literatur fällt. Das ist anders, also es ist eine andere Logik natürlich, aber dass es eigentlich eine größere Realität hat als das, was drumherum passiert. Und ich glaube, das hat mir damals wahnsinnig, also war für mich so beeindruckend.
Aber Sie sind dann irgendwann aus der Welt des Schachs wieder aufgetaucht, mit der Vizemeisterschaft in der Tasche, und dann stand dort ein weiteres Buch auf Ihrem Weg sozusagen, was jetzt das zweite Buch ist, was Sie auf Ihre Liste gesetzt haben für heute Abend. Sylvia Plath, Die Glasglocke. Sie haben es auch dabei, ohne Umschlag.
Ja, ich glaube, den gab es schon nicht mehr, als ich es aus dem Bücherregal meiner Mutter klaute.
Sylvia Plath, Die Glasglocke. Sylvia Plath ist als Lyrikerin eigentlich am bekanntesten, kann man sagen.
Ich habe sogar gerade Judith Zander, die sie aktuell übersetzt hat, also die letzten Sachen, im Hotel getroffen. Habe ihr noch den Weg zu ihrem Hotelzimmer hoffentlich richtig gewiesen.
Aber Sie haben jetzt Die Glasglocke ausgewählt, ja. Ihren einzigen Roman. Als ich das gelesen habe, ist mir sowieso aufgefallen, wieso haben Sie denn eigentlich gar keine Lyrik dabei? Weil Sie sind ja auch für Lyrik bekannt.
Das stimmt, vielleicht weil ich es einfacher finde, wenn man jetzt über ganze Bücher redet, über Romane zu reden. Wenn ich jetzt bei Gedichten hätte ich immer ein einzelnes Gedicht leichter gefunden, drüber zu reden, also einfach nur für dieses Format. Und letztlich auch, ich finde es schon wahnsinnig schwierig, die Lesebiografie auf 5 Bücher zu beschränken. Wenn ich dann noch Gedichte mit reingekommen, also dann wäre ich in 3 Wochen fertig gewesen mit der Liste. Also um dann raus, okay, was werfe ich dann raus? Bei Sylvia Plath tatsächlich habe ich überlegt, ob ich ein Gedichtband nehme. Aber ich glaube, das, was mich bei Plath, was mich schon mehr geprägt hat, ist der Roman. Also es war einfach so mit 16 oder sowas, 16, 17, als ich den gelesen habe, war das eine extrem prägende Lektüre. Also es ist ziemlich düster, das kann man, glaube ich, gleich sagen. Es fängt an mit den Rosenbergs, die auf den elektrischen Stuhl kommen. Und es zieht sich, dieses Motiv zieht sich eigentlich durch, weil sie stark an Depressionen leidend diese Elektroschocktherapie bekommt. Und dieses, also es fängt an, es war ein schwüler, heißer Sommer, der Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kommen. I was crazy about executions, und dann erzählt sie, dass sie von nichts mehr Angst hat. Und in diesem, sie landet in New York, sie weiß nicht wirklich, was sie da soll. Das ist so ein bisschen, sie macht da ein Praktikum bei einer Zeitung, aber irgendwie passt sie so nirgendwo rein. Und dann zieht sich eigentlich so diese düstere, depressive Stimmung immer weiter. Und wie gesagt, dieses Motiv des elektrischen Stuhls kommt dann eben natürlich nicht in der Stärke, aber es kommt dann eben diese Elektroschocktherapie immer wieder hoch.
Es ist eine junge Frau, die eigentlich, kann man sagen, so ein bisschen am Leben und an der Gesellschaft zerschellt, oder? Kann man so beschreiben?
Das kann man, glaube ich, so sagen. Gleichzeitig immer wieder versucht, sich einzuleben. Es gibt dann auch so heute würde man sagen, so Dating-Szenen. Also sie lernt dann junge Männer kennen und so, sie versucht den Formen ihrer Zeit zu entsprechen. Sie ist ein bisschen, also ich weiß noch, eine Szene, da ist der Mann ein bisschen kleiner als sie und sie schämt sich, sie hat total Angst, dass sie nicht passen könnte. Also dass sie einfach zu groß ist, so als Frau. Das ist ein Problem, was ich nicht kenne, weil ich bin 1,60. Aber natürlich kennt man das Problem, dass also zwei Menschen offensichtlich nicht so zusammenpassen, wie es auf einem Katalogbild ist. Und man sucht dann an sich den Fehler, oh Gott, warum habe ich zu lange Haare? Habe ich zu schwarzes Kleid, was weiß ich, aber so. Und dieses, also das ist natürlich auch ein Thema, was immer wieder in ihren Gedichten auftaucht. Es ist auch, also ich glaube, wahrscheinlich für heutige Diskussionen nochmal problematisch, aber es gibt so ein Gedicht, wo sie ihr eigenes Leiden, was auch ganz stark mit ihrem Vater zu tun hat, der Deutscher ist, und an dem sie, also sie, in einem Gedicht macht sie eine Verschränkung von ihrem Leid, ihren Depressionen, ihren Selbstmordgedanken, ihren Selbstmordwünschen mit ihrem Vater und vergleicht sich aber dann tatsächlich mit den ermordeten Juden. Das ist, also heute gäbe es noch einen viel größeren Aufschrei als damals, aber damals war das auch schon ziemlich kontrovers, inwiefern das sozusagen, wollte man sagen, Aneignung fremden Leides oder einfach eine, ich würde es ein bisschen kleiner sagen, eine schiefe Metapher. Also das passt dann halt doch nicht so ganz. Auch wenn man dann wieder mit Jean Améry sagen könnte, doch, vielleicht passt es doch so. Weil Améry in Hand an sich legen ja durchaus sagt, das Schlimmste, was mir angetan wurde, war zum einen die Gestapo-Leute, die mich gefoltert haben, und dann die Ärzte, die mich vom Selbstmord gerettet haben. Also sozusagen die, das wäre jetzt eine andere und eine lange Diskussion, aber tatsächlich ist das Leiden immer sehr, sehr im Vordergrund. Damit ähnelt sie sich ein bisschen, unterscheidet sich aber dann doch stark von Bachmann. Aber tatsächlich für mich war sie in meiner Lesebiografie zusammen mit Bachmann ein ganz großes Vorbild, bis ich dann irgendwann mal feststellte, Moment mal, das sind ja zwei Frauen, die ziemlich unglücklich waren in ihrem Leben. Ja. War das so eine richtige, so eine glückliche vor allem Wahl der Vorbilder?
Aber das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also abgesehen von der Düsterkeit und der Schwere, ist es ja doch aber auch für sie auf ihrem Weg zum Schreiben ein Glück gewesen, direkt Bücher von wichtigen Frauen gelesen zu haben, ne? Als Vorbilder, also zumindest jetzt nicht, um genau so zu schreiben oder genau so zu werden. Das wäre ja gerade auch im Fall von Sylvia Plath oder bei beiden eigentlich ziemlich fatal. Aber um zu sehen, das gibt es, ja. Das kann man machen. Wobei, das war ja auch vielleicht in den 90ern dann nochmal was anderes als heute.
Ja, wobei in den 90ern kam noch dann so langsam auch die Fräulein-Wunder-Literatur auf. Aber das hatte natürlich auch schon gleich wieder dieses was Despektierliches, dieses Fräulein-Wunder. Die erste Autorin, die für mich wichtig war, die ist aber, da war ich 12, nicht, dass ich das alles verstanden hätte, aber ich habe so getan, als ob, war Simone de Beauvoir, weil wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Und ich las, ich weiß noch, dass ich mich immer in mein Zimmer zurückzog, ein Buch von Simone de Beauvoir vor mir, las so ein paar Seiten, klappte es zu und tippte dann. Meine Mutter hat das zur Weißglut gebracht, die fand das völlig bescheuert, die wollte lieber, dass ich rausgehe und mich mal ein bisschen für Kosmetik interessiere und so weiter. Ich fand das jetzt nicht so. Von den dreien haben mich Bachmann und Plath mehr geprägt. Aber ich glaube, Simone de Beauvoir wäre ja das bessere Vorbild. Ich glaube, die war im Durchschnitt ein bisschen weniger unglücklich als die anderen beiden. Hat jedenfalls länger gelebt.
Ist aber halt ein dickes Buch, ne?
Ja.
Ein dickes Buch, was sich vermutlich findet im Bücherregal ihres Vaters, der Sozialwissenschaftler ist und auch Professor für Sozialwissenschaften war in Bremen.
Essen.
Essen?
Essen. Duisburg-Essen.
Und Sylvia Plath im Bücherregal der Mutter. Nimm sie uns mal mit ins Haus Bosson. Wie haben wir uns das vorzustellen? Alles voller Bücher?
Ja, auf jeden Fall. Zumal in zwei Häusern. Meine Eltern haben sich ja relativ früh getrennt. Da war ich noch in der Zeit vom kleinen Vampir. Oder Winnetou. Aber wir wollten noch über Winnetou reden. Also als ich bei Sylvia Plath und Simone de Beauvoir angekommen war, gab es schon zwei Wohnungen und zwei Bücherregale. Und sie waren aber beide also mein Vater ist mittlerweile auch verstorben, aber bis zum Lebensende hatte er das IWA-Bücherregal-Stecksystem, Sie kennen es, das beliebte von IKEA, nicht das blöde Billy, sondern das, was man wirklich so zusammen...
Ach, das ist jetzt interessant, Sie finden IWA besser?
Ja, ich finde es viel praktischer, also beim Umziehen ist es viel praktischer.
Ah ja.
Und mein Vater hat dann irgendwann angefangen, dieses Bücherregal weiß zu streichen. Also der ist nie
auf... Damit es aussieht wie Billy. Ist mir nachvollziehbar.
Ja, aber es sieht ja besser aus als Billy. Es sieht nicht so, es hat nicht diese blöde Pappwand da hinten. Irgendwie nach dem zweiten Umzug steht es schief. Jedenfalls, also finde ich das dann doch auch ganz bemerkenswert, der ist dann ja irgendwann, also als ich klein war, mit kein Geld, aber als er dann irgendwann Professor war, hätte er durchaus vielleicht, wenn er zusammengelegt hätte, mal Geld gehabt für ein besseres Regal. Nein, da stand immer noch IWA. Das war aber das Erste, was ich ich muss ja die Wohnung entrümpeln, nach seinem Tod, das Erste, was ich losgeworden bin. Immer noch sehr beliebt, vor allem weiß lackiert, eigenhändig von meinem Vater. Da standen natürlich vor allem sozialwissenschaftliche Werke, Luban Habermas, Gesamtwerk.
Marx, Engels,
Lenin, Kropotkin, Solzhenitsyn, das war dann mal literarisch. Alles 73, Camus hat er offensichtlich viel gelesen. Also es war vor meiner Geburt, aber ich habe das Gesamtwerk von Camus bei ihm gefunden und es war so, da hat er seinen Namen reingeschrieben und das Jahr, in dem er es offensichtlich erworben oder gelesen hat, es war 1973. Und das war auch, das erinnere ich mich noch, als, wie heißt das, was posthum erschienen ist, der erste Mensch, ne, von Camus oder der letzte Mensch, der erste Mensch,
glaube ich. Das merke ich mir ehrlich gesagt nie.
Das rauskam, hat er sich das sofort gekauft. Und das fand ich ganz interessant, weil eigentlich war es jemand, der immer Theorie gelesen hat und vier Romane pro Jahr, die zwei, die ich ihm zum Geburtstag und die zwei, die ich ihm zu Weihnachten schenkte. Aber das war so eins, was er sich sofort gekauft hat. Und das, ich finde es ganz interessant, mein Vater ist ohne Vater aufgewachsen. Und in dem Buch von Camus, was posthum erschien, geht es ganz stark um die Vaterlosigkeit von Camus. Und das ist auch etwas, was ihn mit Sartre verbindet, weil beide sind vaterlos aufgewachsen, aus unterschiedlichen Milieus stammt, Camus sehr ärmlich aufgewachsen, Sartre eigentlich aus einem bildungsbürgerlichen Kontext mit noch einem Großvater, der so als Familienpatriarch dort war, aber beide vaterlos. Und ich habe dann so irgendwie überlegt, was verbindet den Existenzialismus mit der Tatsache, vaterlos aufgewachsen zu sein? Das ist jetzt so auch eine persönliche Frage, weil ich mich das auch im Zusammenhang mit meinem Vater frage. Aber es ist etwas, was mich auch bei der Lektüre und Relektüre von vor allem von Camus beschäftigt. Camus war übrigens auch auf der engeren Auswahlliste. Ah.
Na, vielleicht ist es diesen Sprung machen zu müssen, wenn der eigene Vater nicht da ist, oder? Wenn man sozusagen nicht von dieser Überfigur ins Leben hineingeführt wird, dann muss man eher den existenzialistischen Sprung, so eine Art Glaubenssprung ist das ja eigentlich immer.
Ja, auch es ist so ein bisschen wie, also das ist ja bei Camus stark, also Mythos des Sisyphus, eigentlich den Glauben an den, also den Gottesglauben auf eine andere Art als die Nihilisten verlieren. Und ich glaube, wir werden es, also ich jedenfalls nicht heute Abend nicht abschließend beantworten, aber wirklich so diese Frage, was diese Einsicht in die Nicht-Sinnhaftigkeit des Lebens, die dann wieder einen Moment der Freiheit gebiert. Das ist so, also hat es überhaupt was, das ist ja jetzt wirklich nur eine These, die ich aufstelle, hat das was mit dieser Fahrtlosigkeit zu tun oder nicht?
Das Lesen der anderen hört ihr und falls euch das gefällt, was ich hier mache in diesem Podcast, dann habt ihr vielleicht Lust, mich zu unterstützen. Das würde mir sehr helfen, denn es ist ja so, dieser Podcast hier, der wird finanziert einerseits durch Werbung. Gerade aber in wirtschaftlich so ein bisschen unsicheren Zeiten läuft es halt mit der Werbung nicht so richtig gut. Manchmal kommt was, aber im Moment eigentlich meistens eher nichts. Das heißt, die Finanzierung durch euch, durch Hörerinnen und Hörer ist im Moment eigentlich alles, was diese Sache hier am Laufen hält. Nicht falsch verstehen, ich mache das natürlich total gerne. Der Podcast macht mir sehr viel Spaß, es ist aber auch einfach eine Menge Arbeit und irgendwann müsste ich dann schon mal vernünftigerweise anfangen zu überlegen, wie lange ich das hier mit das Lesen der anderen noch so weitermachen kann. Und bei dieser Entscheidung könnt ihr mir helfen, und zwar mit einer Mitgliedschaft, bei Steady. Steady, das ist ein Dienst, ein Portal im Netz. Da können Leute wie ich, die den Krempel, den sie so machen, erstmal kostenlos ins Netz stellen, sich über Mitgliedschaften finanzieren. Schaut euch doch einfach mal um auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Da steht dann alles weitere. Es gibt drei unterschiedliche Mitgliedschaftspakete und für Supporter gibt es zum Beispiel auch immer noch eine exklusive Bonusfolge im Monat. daslesenderanderen.de/unterstützen und da werdet ihr dann weitergeleitet zu Steady. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ihr helft mir damit wirklich sehr. Vielen Dank schon mal im Voraus und jetzt weiter. Viel Spaß im Gespräch.
Ich bin ein bisschen abgekommen von, wo waren wir eigentlich gerade? Komm, wir waren bei Sylvia Plath eigentlich.
Wir waren bei Sylvia Plath und wir sind irgendwie auch schon so ein bisschen, wenn wir in dem Bücherregal von früher sind, vielleicht bei James Joyce. Aber vorher nochmal die Frage, ich war ja gerade erleichtert, als Sie so en passant den kleinen Vampir erwähnt haben und Winnetou, auf den wir später vielleicht noch kommen. Weil das ist ja alles schon für ein junges Mädchen und dann eine junge Frau sehr schweres Zeug, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, was Sie gelesen haben. Das nächste Buch macht die Sache nicht unbedingt leichter. James Joyce, Ulysses. Glauben Sie, das hat was mit diesem Hintergrund zu tun, den Bücherregalen zu Hause, beim Vater, bei der Mutter, oder sind Sie da eher durch den einen guten Lehrer dran gekommen, den man ja auch manchmal hat?
Unser Nachbar war Literaturwissenschaftler und war ein ganz großer Arno Schmidt-Exeget, oder ist es bis heute ein ganz großer Arno Schmidt-Exeget. Und da ist man dann mit James Joyce noch eine Anfangsstufe des komplizierten Lesens. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Finnegans Wake ist komplizierter als das meiste von Arno Schmidt. Bei Arno Schmidt, Zettels Traum ist halt echt schwierig. Aber ich finde, Arno Schmidt ist, wenn man sich darauf einlässt, eigentlich ganz einfach zu lesen und sogar sehr unterhaltsam.
Man kann ja auch über Ulysses so reden, dass es ganz unterhaltsam klingt, wenn man sagt, ein Tag im Leben vom... Was ist er nochmal? Anzeigenverkäufer. Leopold Bloom in Dublin. Und dann ist das verbunden, irgendwie ganz berühmt bei James Joyce mit dieser Stream of Consciousness-Technik. Also Gedankenstrom. Wir gucken eigentlich durch die Augen der jeweiligen Figur, die gerade für ein bestimmtes Kapitel irgendwie der Hauptfokus ist. Und das ist sehr brüchig, sehr fragmenthaft, sehr verstörend. Ich erinnere mich an drei Anläufe, bis ich das Buch irgendwann geschafft habe. Sind Sie direkt beim ersten Mal durchgekommen?
Ich glaube schon, tatsächlich. Echt? Ja, ich glaube schon. Und ich find's weder brüchig noch verstörend eigentlich. Ich find's eigentlich in sich sehr extrem gut gearbeitet, sehr geschlossen. Es ist ja einfach in jedem Kapitel ist ein völlig anderer Stil. Also er versucht hier wirklich in allem, also die ganze der Handlung ist ja eigentlich nur, also es gibt in Dublin eine Beerdigung. Punkt. Das ist die Handlung des Buchs. Und innerhalb von 24 Stunden um diese Beerdigung dreht sich alles. Und das ist, also da wird, finde ich, wirklich, was bis dahin stilistisch denkbar und machbar und möglich war, nochmal weitergedreht. Und es ist so voll, es ist so das Buch der Bücher so ein bisschen. Und das finde ich irre. Und ich so die Anfangsszene, Buck Mulligan ist da irgendwie in diesem Leuchtturm und tritt auf.
Stattlich und feist
in diesem Bademantel. Und er hat dieses Seifenbecken in der Hand, hebt es, ich meine, ich bin ja katholisch, muss man dazu sagen, hebt es in die Höhe, das drauf gekreuzt, Rasiermesser und keine Ahnung, Pinsel oder Spiegel, ich weiß es nicht mehr so genau, jemals irgendwas gekreuzt. Intruibo ad altare Dei, intonierte er. Und damit beginnt das Ganze. Und die ich mich immer wahnsinnig für Liturgie interessiert oder fasziniert habe und als Kind immer so gern Messdienerin geworden wäre. Meine Eltern haben diesen Wunsch leider irgendwie nicht mitgekriegt. Also allein das hat mich schon, da hatte er mich schon. Und dann auch, James Joyce hat ja mal überlegt, statt Schriftsteller Jesuit zu werden. Und da gehe ich ja komplett mit ihm mit. Ich bin nur also aktuell Frau, ich habe mich jetzt irgendwie überlegt, wenn jetzt das Transsexuellengesetz so ist, dass ich auch ein Mann sein kann, kann ich dann auch bei der katholischen Kirche Jesuit werden?
Und dann würden Sie das machen?
Wäre zumindest dann realistischer als in den 40 Jahren vorher.
Das Buch ist ja sehr vieles, ist auch ein Roman über Dublin. Mhm. Es gibt da bis heute diese Tradition, einmal im Jahr am Bloomsday unter viel Alkoholeinfluss, glaube ich, diesen Weg zu verfolgen.
Ich glaube, der Alkoholeinfluss ist aber in den anderen 364 Tagen im Jahr auch vorhanden.
Das mag wohl sein. Sind Sie denn mal, ob nun mit oder ohne, auf den Spuren gewandelt?
Ja, ich war mal ein einziges Mal in meinem Leben in Dublin. Das eine ist lustig, dass plötzlich alle so aussahen wie ich. Also so normalerweise falle ich halt mit meinen roten Haaren und der hellen Haut auf und plötzlich sahen alle so aus wie ich. Ich fand das total komisch. Dann waren alle stark am Bier trinken, ich auch, und sie waren alle katholisch. Also alles, womit ich mich sonst mal so distinktionsmäßig abgegrenzt habe, fiel in sich zusammen. Ich war totaler Durchschnitt, komisches Gefühl. Und ich war dann in der Pharmacy, in der Apotheke, die in dem Buch vorkommt. Und die ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die ist in dem, das ist 5 Jahre her oder so, die ist erhalten geblieben von so einem kleinen Fanclub, die das wirklich noch mit den ganzen alten Apothekenschränkchen haben. Die verkaufen so ein paar Souvenirs, die mit Joyce zu tun haben. Also ich habe zum Beispiel eine Seife gekauft, die Leopold Bloom auch kauft. Und dieser Apotheker, also der nicht Apotheker ist das nicht, also ist eigentlich, weil sie so eine Joyce, nee, das ist noch nicht mal das, das ist irgendwie so eine Joyce Freundesgesellschaft, ja. Joyce Fanclub. Und der zeigte dann so den Inhalt dieser Apothekenkästchen. Das waren teilweise wirklich noch diese kleinen Pakete, in denen früher offensichtlich Aspirin, also Pakete ist schon fast zu viel gesagt, so eingewickelt Aspirin verkauft wurde. Und das, also ich fand das ganz faszinierend. Also wenn Sie mal in Dublin sind, würde ich Ihnen das sehr empfehlen, diese Apotheke aufzusuchen. Aber wenn Sie kein Joyce-Fan sind, ist es einfach sehr, sehr interessant, so eine uralte Apotheke zu besuchen.
Aber wie ist das denn generell bei Ihnen im Verhältnis zu den Leuten, die die Bücher schreiben, die Sie beeindrucken? Sind Sie da Fan? Also machen Sie so Pilgerfahrten? Schauen Sie mal eine Grabstätte an oder ein Geburtshaus?
Ja, also ich erinnere mich, Bachmann auf jeden Fall. Ja. Bin dann ja, also Bachmann wirklich so zum Exzess. Ich bin dann sogar, ich habe mein Studium in Rom verbracht, weil sie ja auch in Rom war. Ich bin dann nochmal nach Rom gezogen, weil sie ja auch in Rom war. Ich habe dann mal eine Liebesbeziehung mit einem Schweizer Theatertypen angefangen. Das war wirklich die allerschlechteste Idee von allen. Und danach dachte ich so, nee, jetzt reicht's mir. Jetzt kann ich mir ausmalen, wie mein Leben weitergeht, wenn ich weiter Bachmann nacheifere.
Ob ich Sie kurz darum bitten dürfte, nicht im Bett zu rauchen.
Ich kriege den Büchnerpreis, aber ich bin fix und alle und nur noch mit den Nerven am Ende. Dankeschön, nee, jetzt mache ich es mal anders.
Ob ich Sie kurz darum bitten dürfte, niemals im Bett zu rauchen?
Danke, ja. aber bei Bachmann erinnere ich mich, ich war in Rom mit meinem Vater, bin ich immer nach Rom gereist in den Ferien und dann in der totalen Hitze, August-Hitze oder Juli-Hitze, habe ich meinen Vater zur Villa Massimo geschleift, weil da irgendwie auch mal Bachmann war und mein Vater wahnsinnig interessiert, kurz vorm Zusammenbrechen musste er sich das dann auch noch anschauen. In Wien bin ich mit einem Freund da mal in einen Hausflur gekommen von irgendeiner Wohnung, wo sie auch mal gewohnt hat. Und da haben wir uns halt diesen Hausflur angeguckt.
Wenn wir jetzt diese drei ersten Bücher uns anschauen, die ja alle so ein bisschen doch noch aus Kindheit und Jugendzeit bei Ihnen herstammen und für diese Zeitspanne stehen. Sie haben ja sehr früh angefangen mit dem Schreiben, Sie haben das eben schon gesagt. Direkt immer an die Schreibmaschine.
Nee, Computer war das schon.
Oder Computer. Ach schade, ich hatte mir so eine schöne Schreibmaschine, so ein Geklacker vorgestellt. Schade.
Gab es zwischendurch auch mal kurz, als ich das total romantisch fand, ja. Diese Vorstellung. Aber da habe ich in einer WG gewohnt. Das
Rotwein?
War ziemlich schnell vorbei.
Rotwein?
Aufgrund meiner Mitbewohner. Nee, Rosé.
Ach so. Auf jeden Fall, wir haben hier jetzt ja drei ganz, ganz unterschiedliche Bücher oder welche, die sich zumindest in Bezug auf das eigene Schreiben wollen, vielleicht so ein bisschen unterscheiden. Also einerseits der extrem komplex gebaute Ulysses, der, glaube ich ja doch, auch wenn man dem Joyce vielleicht hinterher pilgert, eher einen beeindruckt als Text selbst. Während möglicherweise Sylvia Plath ja auch dafür steht, dass man sagt, ach ja, ich möchte so jemand werden, der die Bücher schreibt.
Nee, ich wollte immer Joyce werden.
Sie wollten Joyce werden. Warum?
Das ist doch viel geiler. Also ich meine, so ein Buch wie Ulysses geschrieben zu haben, da kann doch das gesamte restliche 20. Jahrhundert einpacken.
Aber ist ja auch so ein Buch, was man noch nicht verschenken kann. Ist viel zu dick. Ne?
Ja. Ja, egal.
Aber was würden Sie sagen? Wer hat Sie in dieser Zeit so am meisten beeinflusst vom Lesen her, um selber auf den Weg zu kommen, dass Sie schreiben wollten?
Na, ich würde schon sagen, alle zusammen irgendwie. Alle auf ihre Art und Weise. Also das... Also Joyce war wirklich mein größtes Vorbild, das würde ich schon sagen. Natürlich Bachmann und Plath, weil sie schreibende Frauen waren, waren nochmal, natürlich haben die mir sozusagen die Tür geöffnet, aha, Frauen können das auch. Aber eben, wie gesagt, die setzen ja das Leiden abs und ihr eigenes Leiden total ins Zentrum. Das war mir irgendwann auch ein bisschen zu viel, weil ich dachte, nee, so, nein, stopp. Also selbst wenn ich total leide, ich möchte nicht immer nur über mein eigenes Leiden schreiben. Und ich möchte auch nicht, dass das die einzigen Frauenfiguren sind und dass das die einzigen Schriftstellerinnen sind. Und Joyce ist schon der mich am... Also das ist so, wo ich glaube, darum geht es in Literatur. Darum geht es, also wirklich an die Grenzen dessen zu kommen, was mit Sprache möglich ist.
Und ja, vielleicht auch vom... Auch wenn das sehr viel vom Inneren erzählt und von Gedankensplittern handelt, ja auch von sich selbst wegzukommen, oder? Denn eigentlich geht es im Grunde um einen Ort. Also es wird ein Ort beschrieben, Joyce selbst hat, glaube ich, mal dazu gesagt, irgendwann, wenn Dublin selbst untergegangen ist, sei es sein Anspruch gewesen, so genau zu schreiben, dass man es daraus quasi aus dem Ulysses später würde rekonstruieren können, wenn es die Stadt nicht mehr gibt.
Stimmt, aber ich meine, es ist ja nicht so, dass er von sich wegschreibt, sondern er hat ja schon noch sein alter Ego in dem Roman drin.
Und
ist,
genau.
Und er schreibt gleichzeitig sehr um sich, aber er hat einfach so eine intellektuelle Größe und so eine, also er bringt es einfach, ich meine, es ist natürlich auch total größenwahnsinnig, den eigenen Roman Ulysses zu nennen, also sich irgendwie an die Odyssee ranzuhängen und so weiter. Und diese ganzen mythologischen Verweise, das ist jetzt nicht total ungewöhnlich, da ist jetzt auch Joyce nicht allein, das kann man auch in total einfach lesbaren Büchern, findet man sowas. Aber das tatsächlich so aufzuladen, vom ganz Kleinen zum ganz Großen, und das finde ich, ist die absolute Welthaltigkeit.
In die Welt letztlich hinausgehen mit Literatur, würden Sie sagen, das ist dann auch, was Sie daran beeinflusst hat, weil das unter anderem beeinflusst hat, weil das ist ja schon ein Faden, der sich gewissermaßen durch Ihr Schreiben zieht. Also Sie gehen ja immer irgendwo hin, Sie reden ja immer mit Leuten, Sie recherchieren ja auch immer viel nach. Sie haben mal irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht mehr in Bezug auf welches Buch das war, da haben Sie teilweise, ich glaube es war das Gramsci-Buch, Quellen gelesen, die man in Berlin dann nur einmal findet in irgendeiner der Bibliotheken. Also es ist Ihnen schon wichtig, dass die Welt in die Bücher hineinkommt.
Es interessiert mich und ich finde Archive so spannend. Also ich war jetzt kürzlich mal wieder in der Schweiz in Archiven, das war einfach so toll. Und ich weiß überhaupt nicht, ob das jemals in einem Buch von mir eingeht, aber das war einfach so, in diesem Archiv zu sitzen. Mein Großvater, muss man sagen, hatte politisches Asyl in der Schweiz, und das war so der Anfangsgrund, dass ich dachte, ich möchte mal gern, also während des Zweiten Weltkriegs, politisches Asyl bewilligt bekommen. Und es gibt nur 250 Leute, die das bewilligt bekommen haben. Juden schon mal gar nicht, weil die Schweiz war ja nun auch zumindest in oberen Regierungskreisen durchaus antisemitisch und sagte, ja, ne, also die Juden sind ja nur rassistisch verfolgt, die sind ja nicht politisch verfolgt, deswegen kommt das Asyl schon mal nicht in Frage. Also diese ganze Asylpolitik ist wirklich ziemlich dreckig und unschön, aber trotzdem hat mich interessiert, warum mein Großvater. Und dann saß ich in diesem Archiv und bekam da so Aktenberge und konnte da, also teilweise habe ich da noch Akten von Weizsäcker und so gesehen, und also so ganz, ich finde es einfach so, weil es so auf eine ganz andere Art einen so sehr durch die Zeit blicken lässt und man Menschen reden hört in diesem protokollarischen Ton und so. Also das finde ich ganz faszinierend. Ich folge da eigentlich nur meiner eigenen Neugier, und ich kann das tatsächlich auch, glaube ich, besser schreiben. Ich habe mal versucht, einen Roman oder wenigstens eine Novelle über eine Eckkneipe zu schreiben. Konnte ich nicht. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass das irgendwann noch was wird, weil die Geschichte ist noch in meinem Hinterkopf. Aber ich konnte es einfach nicht. Und deswegen, also Ulysses könnte ich allein deswegen schon nicht schreiben, weil ich vielleicht einfach nicht in Dublin oder in meinem Fall wäre das vielleicht Bremen wäre. Aber ich arbeite mich dran. Ich bin zwar nicht Ministrantin geworden, aber ich gehe jetzt ja, also ich bin in meiner Gemeinde, bin ich sozusagen Aushilfsküsterin geworden und ich gehe immer mit meinem Pater auf. Also ich bin die Helferin bei Beerdigungen. Und das ist immer so. Also das ist ja im Prinzip genau das, was sozusagen das Zentrum von Ulysses ist, was da immer wieder hochkommt. Und ich nehme das schon sehr ernst. Also ich finde, ich habe es während Corona angefangen. Das war in der Zeit wirklich die einzige sinnhafte Tätigkeit, die ich gemacht habe. Weil ich finde, Menschen einen würdigen Abschied zu geben, ist das eigentlich das Sinnvollste, was man machen kann. Also neben vielem anderen, sie überhaupt natürlich am Überleben zu halten und so weiter, aber das Sinnvollste, was ich machen kann. Und aus diesen kleinen, also wo ich dann schon denke, so aus so einem Moment kann man eigentlich die ganze Welt erzählen. Man muss nicht zwingend ganz viel rumreisen. Ich mach das halt. Aber so aus so einem Moment, der ja alles hat, der hat Geburt und Tod und Trauer und Familienstreit kriegt man meistens auch mit und Abgründe und Höhenflüge und es ist Religion, Mythologie, Glauben, Nicht-Glauben, Verzweiflung, vom Glauben abgefallen, zum Glauben zurückgefunden. Ganz viele große Themen.
An dieser Stelle kommen wir im Podcast immer zum das Lesen der anderen Fragebogen. Da gibt es kurze Fragen und hoffentlich schnelle, spontane Antworten, die nicht kurz sein müssen, aber gerne spontan. Ihr Haus brennt. Drei Gegenstände dürfen Sie mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Was nehmen Sie mit und welches Buch?
Ich glaube, mein Vater hatte mir tatsächlich vor seinem Tod so eine Liste gemacht mit Büchern, die ihm ganz wertvoll wären. Ich würde ganz schnell auf diese Liste gucken und eins davon nehmen.
Wissen Sie noch einen der Titel?
Nee, wahrscheinlich ist es so eine, also ich glaube, er hatte so eine relativ wertvolle Bibel, die so ganz toll illustriert ist. Das ist blöderweise eins, was ganz oben liegt. Da muss ich erstmal die Leiter holen, hochklettern bis dahin. Also es ist schon relativ gefährlich. Vielleicht soll ich darüber mal nachdenken, diese Bibel runterholen.
Vielleicht das einfach mal umsortieren. Ja.
Ja, ich meine, das war ja kürzlich knapp. Da hat es ja im Grunewald gebrannt und ich wohne nicht so weit davon weg. Ja.
Und zwei Gegenstände noch, die Sie zusätzlich zu dem einen Buch noch mitnehmen?
Ja, mein Laptop auf jeden Fall. Und ich glaube ganz bescheiden, mein Portemonnaie, weil ich habe so oft mein Portemonnaie verloren und ich weiß, was für ein Horror das ist. Und wenn dann dazu auch noch die Wohnung weg ist, ist es dann ja doppelt blöd.
Wenn Sie eine Romanfigur sein könnten, welche würden Sie sein?
Madame Chauchat aus dem Zauberberg.
Warum?
Etwas blöd gesagt, weil sie auch rote Haare hat und weil sie immer so und weil sie immer die Türen knallt und weil sie so Brotkügelchen formt und immer damit.
Und sie hat da immer ein gutes Entree in dem
Speisesaal. Ja, fantastisch. Ja, ja. Und außerdem natürlich, wenn Castorf sich irgendwie in sie verliebt und dann diese komische Szene da mit diesem Schreibstift und ja, allein dieser Auftritt, man möchte doch die sein, die in dieser ganz gesetzten Atmosphäre und dann ist sie die Bombe, die Gläser fallen fast aus der Tür.
Setzt sich an den schlechten Russentisch, wenn meine Erinnerung mich da nicht täuscht.
Ja, ist jetzt, sagen wir mal, seit 24.02. ist das natürlich wieder problematischer, aber man findet noch einen anderen Tisch.
Wenn Sie einen Schriftsteller oder eine Schriftstellerin zum Leben erwecken könnten, um eine Stunde mit ihm oder ihr zu sprechen, wer wäre das?
Ich glaube Camus.
Warum?
Also Joyce und Camus wären die beiden, mit denen ich am liebsten unterhalten würde, aber Camus sah noch ein bisschen besser aus.
Konnte vielleicht auch besser tanzen. Es gibt so ein ganz berühmtes Bild, glaube ich, von ihm, ne, wo er tanzt. Haben Sie einen Lieblingsleseort?
Wir haben zwei, meine Couch und mein Sessel. Sie gucken so ein bisschen unzufrieden mit der Antwort.
Ja, vielleicht können Sie noch sagen, warum. Also das sind ja beides recht ähnliche Orte. Wechseln Sie dann so hin und her?
Also ich rede jetzt echt ein bisschen sehr viel über dieses Erbe, aber diesen Sessel habe ich halt auch geerbt und den habe ich schon in meiner Kindheit gehabt und da habe ich, glaube ich, so meine ersten kleiner Vampirbücher drin gelesen. Also irgendwie, das hat mich so meine Lesebiografie überbegleitet. Und beim Sofa ist es sehr viel weniger emotional gebunden. Das ist jetzt auch schon das x-te Sofa, aber ich habe also mein Zimmer oder mein Arbeitszimmer, was gleichzeitig mein Wohnzimmer ist, ist so aufgebaut, dass hier der Schreibtisch steht und da so in der Nähe des Schreibtisches steht das Sofa. Und wenn ich dann nicht mal in dem verdammten Schreibtisch sitzen will, falle ich einfach direkt rüber auf das Sofa, greife mir ein Buch und lese dann halt.
Haben Sie denn auch schon mal ein Buch an einem ganz besonders unbequemen Leseort zu Ende gelesen, weil es so spannend war? Also ich meine, Sie reisen ja viel.
Habe ich schon mal in der Deutschen Bahn ein Buch zu Ende gelesen? Bestimmt.
Kommen Sie mit den großen Sinnfragen noch an?
Also heute nicht. Heute habe ich definitiv keins zu Ende gelesen.
Wie ist Ihr Bücherregal sortiert, außer dass halt die Gegenwartsliteratur ganz oben steht?
Es ist, also ich habe ja schon, unten sind die Gesamtwerke.
Genau, Max Engels.
Dann kommt, also es ist sortiert nach Sprachen. Innerhalb der Sprachen, je nachdem, wie viele Bücher ich in dieser, also Übersetzung meistens, aber je nachdem, wie viele Bücher ich aus dieser Sprache habe, nach Epochen oder also so Jahreszahlen.
Ja.
Meistens, also ich habe deutschsprachige Literatur ist bei mir die umfassendste, danach Englischsprache, ich bin da relativ konventionell leider. Und beim Deutschsprachigen ist es Schiller, Goethe, dann kommt das und das und Gott. Bei Italienisch macht es schon noch Sinn, japanischer Literatur habe ich dann halt die Bücher, die aus dem Japanischen übersetzt sind, einfach in einem Regal. Das ist dann nicht mehr so nach Jahreszahlen geordnet.
Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen?
Nein.
Warum nicht?
Zeitverschwendung, wenn es einem nicht gefällt.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Lesezeichen.
E-Book oder Papierbuch?
Papier.
Warum?
Viel schöner. Aber man kann es aufklappen. Ein E-Book kann man nicht aufklappen. Vielleicht würde ich umsteigen, wenn es gab da früher diese Klapp-Handys. Wenn es so Klapp-E-Books gäbe, könnte man mich vielleicht kriegen.
Ich hätte gedacht, dadurch, dass sie so viel unterwegs sind, dann muss man sich ja vorher immer überlegen. Dann nimmt man ja immer meistens
Vor allem heute, wo ich ja irgendwie schon.
So fünf mit oder so in den Urlaub, wenn man sich nicht entscheiden kann, oder? Das ist schon ein bisschen schwierig manchmal.
Ja, oder man fährt nicht so lange weg. Oder. Man reist nur in Länder, in denen man die Sprache kann.
Es fällt eine Entscheidung an. Ab jetzt dürfen Sie im Leben nur noch schreiben oder lesen?
Das ist aber echt fies. Also sagen wir mal, zum Wohle aller nur noch lesen. Weil wenn ich ja nur noch schreiben würde, mein Verlag würde zusammenbrechen.
Ab jetzt, das ist die nächste Entscheidung. Dürfen Sie im Leben nur noch lesen oder Musik hören?
Auch fies, aber vielleicht tatsächlich Musik hören.
Ja, warum?
Das ist ja so meine andere Leidenschaft gewesen in meiner Jugend oder so späten, präadoleszent, also im Alter von Lolita, um noch nicht vorauszugreifen, aber im Alter von Lolita, war ich ein ganz großer Beatle-Fan.
Aha.
War es dann auch wieder übrigens, ich glaube, dass John Lennon für mich der wichtigste Lyriker war. Auch wichtiger als Bob Dylan übrigens. Leonard Cohen kommt ran, aber halt später. Und vielleicht auch eher lesen, weil die Lieder, die mir wichtig waren, die habe ich auch im Kopf, also die kann ich mir selbst wiederholen. Aber so putzen zu Hause ohne Musik zu hören, ist schon echt hart.
Sie sitzen auf dem Sofa oder in Ihrem Lieblingssessel mit dem Buch, auf das Sie sich den ganzen Tag gefreut haben. Womit kann ich Sie da denn noch weglocken?
Neuerdings gehe ich, das ist fast ein bisschen peinlich zu sagen, weil es ist so, also ich habe jetzt in Berlin gibt es so ein Spa. Finde ich ganz toll. Ich fand das früher mal total albern. Wahrscheinlich ist es auch albern. Vor allem wird es sowieso ab Oktober wahrscheinlich gesperrt, weil es zu viel Gas und Strom verbraucht. Aber das finde ich ganz toll und es entspannt mich wahnsinnig. Also wenn Sie da einen Gutschein für mich hätten, aber Sie dürfen nicht mitkommen, weil das ist nämlich textilfrei und so gut kennen wir uns noch nicht.
Okay, das war der Fragebogen und wir kommen zu den letzten zwei Büchern, die auf Ihrer Liste stehen. Und Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Als nächstes steht da Lolita drauf von Wladimir Nabokov. Das ist, glaube ich, ein Titel aus der Studienzeit, oder?
Genau, das war so frühe Studienzeit, glaube ich.
Ja. Ist Ihnen das auch so gegangen? Mir ist das so gegangen, man hatte von diesem Buch schon gehört, dass es auf dem Index gestanden hat, dass es auch in den USA, glaube ich, lange irgendwie verboten war. Also es hatte so einen gewissen Ruf, es klang alles wahnsinnig verrucht eigentlich und dann schlägt man es auf und natürlich ist das immer noch ein Buch, das auf seine Art und Weise skandalös ist. Das geht auch nicht weg, finde ich. Aber es ist ein ganz anderes Buch, als was man sich so vorstellt, wenn man davon hört.
Also ich würde sagen, es ist ein Buch über die Vergänglichkeit der Liebe. Und in dem Sinne ist es skandalös, weil die Liebe so schnell vergänglich ist. Und man sie nicht haltbar machen kann. Und daran verzweifelt Humbert Humbert. Er weiß, der Moment des Begehrens und der Moment der Liebe wird vergehen. Er hat so und so viel Zeit. Und das ist etwas, was jeder Verliebtheit innewohnt. Und deswegen ist es universell. Es macht fest an einem skandalösen Ereignis, ein 40-jähriger Mann verliebt sich in ein, ich glaube, 12 ist sie am Anfang, 12-jähriges Mädchen. Tabubruch. Tabubruch, als es erschienen ist. Heute wäre der Tabubruch vielleicht sogar noch größer. Das ist ja irgendwie so eine komische reaktionäre Bewegung gerade, die wir da machen. Aber letztlich ist es ein Buch über die Vergänglichkeit der Liebe. Und über die Zuflucht der Kunst, wie er am Ende schreibt. Das ist so diese Schlusspassage. Ich denke an Auerochsen, an den Engel, an das Geheimnis zeitbeständiger Pigmente, an prophetische Sonette, an die Zuflucht der Kunst. Denn das ist die einzige Unsterblichkeit, in der du und ich zusammen teilhaben werden. Meine Lolita. Das ist der Schluss. Grandios.
Es ist aber ja auch ein Buch jenseits von der Frage nach Kunst und Vergänglichkeit über die Macht der Sprache. Denn das ist ja die Sache, dass wir auch diesem Humbert Humbert als Leserinnen, als Leser auf den Leim gehen.
Und das sagt er ganz am Anfang sogar selbst.
Ja.
Es ist ja, also ganz am Anfang, Bekenntnisse eines Witwers weißer Rasse steht da, heute würde man Ethnie übersetzen. Der hier ja sein, eigentlich seine Zeugenaussage oder sein Geständnis macht vor Gericht. Und er sagt ganz am Anfang, erwarten Sie nicht von, ich weiß gar nicht, wie er sagt, Perversen wie mir, dass ich schlicht schreibe, sondern Sie werden bei Menschen wie mir immer einen ausgefallenen Stil finden. Und damit deutet er ja an, also hier, meine Damen und Herren Geschworenen, ich weiß nicht, ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle, und damit sagt er ja schon, Sie werden einen Stil finden, der keine Rücksicht nimmt darauf, irgendwie nüchtern oder sachlich zu bleiben, sondern ich werde sie um den Finger wickeln. Ich werde exzentrisch sein.
Das ist doch in einem ganz positiven Sinne eigentlich bis heute ein Ärgernis, oder? Finden Sie nicht? Also Sie haben das jetzt gerade so gesagt, es ist im Grunde ein Buch über die Vergänglichkeit der Liebe. Das zieht dem Buch, von dem man jetzt, wenn man wenig wohlwollend drauf blickt, auch einfach sagen könnte, es ist ein Buch über Kindesmissbrauch. Es zieht, ja, dem Buch ja so ein bisschen den Stachel.
Mhm. Ja, was zieht jetzt dem Buch den? Ich glaube, dem Buch den Stachel ziehen, wenn man sagt, es ist ein Buch über Kindesmissbrauch. Weil dann hat man einen klaren Plot, da hat man klar Verurteilungsstruktur, die man darauf legen kann.
Das stimmt, aber es zieht ihm doch auch umgekehrt ein bisschen den Stachel, wenn man von vornherein bereit ist zu sagen, das ist einfach nur ein Buch über Vergänglichkeit der Liebe, oder?
Was heißt einfach? Das ist doch eines der tragischsten Dinge, mit denen wir konfrontiert werden. Die Vergänglichkeit der Liebe bedeutet ja gleichzeitig auch die Vergänglichkeit unseres Lebens, die Vergänglichkeit des Schönen in unserem Leben und immer die Ambivalenz, dass das Schönste vielleicht auch etwas Verurteilenswertes ist, vielleicht etwas ist, was moralisch schief ist. Was, also dieses, dass man das, und das ist ja das, das ich finde es nicht perfide, ich finde es auch nicht ärgerlich, sondern es ist das Fantastische an diesem Buch, dass wir willens sind, vielleicht auch überzeugt sind, diesen Menschen zu verurteilen, bevor wir die erste Seite gelesen haben. Und dann kommen wir in den Sog hinein. Wir sehen diese Lolita durch seine Augen. Wir fangen selbst an, uns vielleicht in sie zu verlieben geradezu. Und da zu spüren, wie absolut nicht mehr möglich es ist, durchzuhalten, unsere Distanz. Wir, die zurückgelehnten Richter über das Ganze, das hat nichts mit uns zu tun, sondern er zieht uns genau mit rein. Und das, damit fordert er uns heraus auf eine viel interessantere Art, als wenn er uns einfach eine Geschichte präsentiert hätte, wo wir am Anfang den Protagonisten verurteilt hätten, in der Mitte und am Ende auch. Und all das tun wir ja im Hinterkopf trotzdem. Und dann fangen wir an, uns selbst zu verurteilen, weil wir mitgehen. Und da wird es doch interessant, da wird es doch interessant, wenn ich mich selbst hinterfrage, wenn ich selbst hinterfrage, was sind eigentlich meine Kriterien, was sind eigentlich meine moralischen, ethischen Werte, warum verliere ich sie gerade, warum gerate ich hier in den Strudel, warum habe ich plötzlich das Gefühl, es gibt was noch Größeres ist, oder, und das wird doch wirklich interessant, also wenn ich wirklich im Ganzen herausgefordert bin.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, es gibt im Moment so eine neoreaktionäre Bewegung, so haben Sie es, glaube ich, formuliert.
Ich habe gesagt, es gibt so eine, eine Bewegung, damit meinte ich jetzt Move, also ja, nee, das heißt das gleich. Also ich meine jetzt keine Gruppe, sondern eine so Wellenbewegung. Ne?
Aber, also wovon die Rede ist, ist ja letztlich das, worüber wir im Moment über, ob nun tatsächliche oder vermeintliche Cancel Culture diskutieren, über Bücher, die nicht mehr verkauft werden sollen. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir wollten heute Abend über Winnetou noch reden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen... bisschen banal an der Seite von Wladimir Nabokov. Aber ja, also ist das, würden Sie sagen, das ist einfach der falsche Weg und Nabokov ist sozusagen, Lolita ist der Beweis dafür, dass es der falsche Weg ist, weil das eine Art von verstörender auch Erfahrung ist, die Kunst und gute Literatur uns bescheren kann, der wir uns dann berauben, wenn wir überall sagen, dass es hier Safe Spaces geben soll, dass Leute vor Texten beschützt werden sollen, dass Triggerwarnungen möglicherweise aufgedruckt werden sollen?
Also ich glaube, wir berauben uns etwas einer ganz großen Dimension unserer selbst, wenn wir nicht mehr auf diese Art herausgefordert werden. Es ist, liegt an jedem Einzelnen zu entscheiden, er oder sie möchte das nicht. Man soll ja niemanden zwingen, ein Buch zu lesen. Und Triggerwarnung, ich weiß nicht, also ich habe kürzlich nochmal Pynchon, die Enden der Parabel, angefangen zu lesen. Ich glaube, das Buch hat so 1000 Seiten, Sie bräuchten aber nochmal 50 Seiten mehr, um die gesamten Triggerwarnungen da abzudrucken. Gut, letztlich würde mir das jetzt auch nicht wehtun, ich würde es dann halt überblättern, also wem es hilft. Das Problem ist nur, aber wenn Sie zum Beispiel, wenn wir jetzt noch auf Karl May eingehen, das Interessante ist ja, dass das Bedauerliche an der Debatte ja geführt wird, meistens ohne die Bücher gelesen zu haben. Und hier muss ich selbst zugeben, ich habe Karl May, diese Originalbände immer nur so als Kind, deswegen habe ich es auch zu also einen Grund, warum ich sie mitgebracht habe, weil ich wirklich diese Landschaftsbeschreibung so wahnsinnig langweilig fand. Es war mir viel zu langatmig und zu zäh. Aber ich habe die Filme als Kind gesehen, ich habe so ein Filmbuch, das war so ein bisschen zusammengefasst, habe ich geliebt. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Anfang von Winnetou 1, diese Einleitung liest, da kommt ja, also da ist ganz klar, dass Karl May das, was weiße Europäer da tun, absolut verurteilt. Er redet von einem ausrottenden Krieg, der da geführt wird. Er redet davon, dass Krankheiten eingeschleppt wurden, dass Alkoholismus dort eingeschleppt wurde, dass unter wirklich fadenscheinigen Vorwänden dieses Land besetzt wurde, dass mit falschen Verträgen diese Menschen ihrer Heimat beraubt wurden. Es ist ganz klar, dass das verurteilt wird. Es hat aber auch eine Brutalität. Und das ist ja, dann kommt ja diese komische Logik, dass man auf der einen Seite Gewalt nicht mehr darstellen soll. Blöd. Auf der anderen Seite muss man es aber verurteilen. Also wie macht man es denn dann eigentlich? Und ich glaube, es ist einfach keine literarische Debatte und das ist das Bedauerliche daran. Das ist vielleicht auch der Punkt, wo es mich dann nicht mehr interessiert, weil ich kriege es natürlich mit, aber es ist nicht eine Debatte, wo es darum geht, könnte man es denn literarisch besser machen? Sondern es ist so, darf das noch, darf es nicht mehr? Und interessant wäre, wie könnte man es denn literarisch besser machen, dass man es besser... stilistisch besser zeigt. Ich meine, bei Karl May ist es ja, also als ich klein war, war glaube ich die Debatte, dass er überall abgeschrieben hat, was ja nun zwar fraglos der Fall war. Also es war jetzt ja nicht der erste Skandal, der sich um Karl May rankte. Fing wahrscheinlich damit an, als dann irgendjemand rausfand, dass er gar nicht Old Shatterhand ist. erster großer Skandal. Aber das ist halt, ja, ich glaube, man beraubt sich da eines großen Reichtums, das ist nicht unbedingt bei Karl May. Und ich glaube tatsächlich, dass sich bestimmte Bücher auch von ganz alleine erledigt haben. Wenn ich glaube tatsächlich, dass die Karl May Bücher, also diese Original, dass die wahrscheinlich wirklich wenige junge Menschen oder Kinder, junge Jugendliche noch so reinziehen, weil es einfach nicht mehr der Stil ist, den man heute liest. Und deswegen ist diese ganze Debatte da, wobei die hat sich ja auch an diesem Kinderbuch da aufgehängt. Ja, ja. Und das hat wahrscheinlich keiner von uns beiden gelesen. Also ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Also deswegen.
Habe ich vorgehabt.
Nee, ich auch nicht. Aber sozusagen daran band sich dann noch der, wie geht's eigentlich Karl May, Diskurs.
Wir haben noch ein Buch auf Ihrer Liste. Auf das freue ich mich irgendwie ganz besonders. Irmgard Keun, das kunstseidene Mädchen. Das bietet ja doch die Gelegenheit zu einem interessanten Vergleich nochmal zu einem der ersten Bücher, über das wir gesprochen haben, Sylvia Plath, weil das ist eine ganz ähnliche Situation in der Grundstruktur. Eine junge Frau geht hinaus in die Welt und möchte dort etwas erleben, wenn man das so als Grundstruktur akzeptieren will. Hier ist es aber ganz anders als bei Sylvia Plath. Es ist überhaupt nicht so bedrückend.
Nee, gar nicht.
Und anders als bei Plath, da fängt das ja mit Ambitionen an, eine junge Frau, die schreiben möchte, und der Zahn wird dann relativ bald gezogen. Und bei Irmgard Keun, Doris heißt, glaube ich, die Hauptfigur, eine Sekretärin in Berlin der 20er oder frühen 30er Jahre, ja. Der dieses Leben als Angestellte in kleinen Verhältnissen als Angestellte eines Rechtsanwaltes, glaube ich, nicht genug ist. Sie möchte hoch hinaus, die berühmte Formulierung ist, sie möchte ein Glanz werden. Sie ist bereit, für Armbanduhren, Pelzmäntel und andere Dinge, die sie begehrt, so einiges zu tun mit diversen Franz Helmuts Huberts. Ja, also es ist ein ganz anderer Blick auf die Welt. Eigentlich ist es auch einer, der so hoffnungsvoll ist, eigentlich, wie wir den heute nicht mehr haben, oder?
Und das ist das Interessante. Es ist halt kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und das unterscheidet, ich glaube, also dieses Jahr, was ich kürzlich noch mal las, was in der gleichen Zeit spielt, ist von Isherwood, Leb wohl Berlin, was als Kabarett verfilmt wurde, oder ja. Teile daraus. Da gibt es ja auch diese Sally Bowles, eine Figur, die der Doris in manchen Punkten sehr ähnlich ist. Also eigentlich sehr prekäre Verhältnisse, aber man möchte Ruhm und Reichtum und Christopher, wir werden es bekommen. Die Welt liegt uns zu Füßen, wenn wir nur wollen. Und das in dieser Zeit ist auch gleichzeitig, sieht man aber schon die prügelnden Nazis und die politischen Morde und die Verhaftungen dann kommen und also die bedrückende Szene liegt vor einem, aber gleichzeitig, das ist eine Zeit, die in dem Sinne unschuldig ist, weil sie noch nicht von der Vernichtung und vom Holocaust wissen kann. Und deswegen ist es sowohl Doris wie auch Sally Bowles viel leichter, leicht zu sein und Lebensfreude zu haben und sie hat ja auch traurige Momente. Sie hat ja auch traurige Momente. Trotzdem ist das ganze Buch in einem, also wirklich sehr, sehr witzigen Ton geschrieben.
Ja.
Und man geht nicht unter so einer grauen Decke daraus hervor, wie das bei der Glasglocke ist. Also Glasglocke passt total der Titel, also man ist wie unter einer Glasglocke. Und auch Sally Bowles ist mal traurig und auch Christopher Isherwood oder der Protagonist ist mal traurig. Aber es ist noch nicht die Trauer, die dann jene, in dem Fall nicht ganz Nachgeborene, sondern sozusagen mit Reingeborene, der absoluten Katastrophe empfinden. In viel kleineren Situationen. Also das, was von Sylvia Plath verzweifelt, sind teilweise banalere Sachen als das, woran Doris aus dem Kunstseidenmädchen mal kurz so einen Abend betrübt ist, aber dann am nächsten Tag auch wieder tanzen geht. Und also beispielsweise, ja gut, also komm jetzt bei Leb wohl Berlin, Isherwood, gibt es die Sally hat eine Abtreibung und ja, irgendwie, ja, es ist problematisch, es bedrückt sie. Aber dann geht sie auch wieder strahlend raus und macht hier wieder ihre komischen Eye-Cocktails, die Auster, ich weiß nicht mehr, wie es genau heißt. Und bei Sylvia Plath gibt es den Gedichtzyklus Three Women, drei Frauen über Geburt. Eine hat eine Fehlgeburt, eine kriegt ein Kind und die andere, ich weiß gar nicht, ob die eine Abtreibung, ich weiß es nicht mehr genau, aber sozusagen, und das hat auch wieder gleich diese ganze Schwere der, so. Ich glaube aber wirklich, dass es sozusagen die Welt, die nicht mehr unschuldig ist, die Welt, die und selbst wirklich Menschen, die es nur mit aus der Ferne mit um Ecken gesehen haben, die von so einer Vernichtung weiß und davon, was zu was Menschen fähig sind.
Was hat sie gepackt am Kunstseidenen Mädchen? Ist es dieser Ton? Man spricht dann ja immer gerne von neuer Sachlichkeit, also so ungefähr ein ähnlicher Stil, wie den vielleicht auch Tucholsky oder Kästner gepflegt haben, die, glaube ich, beide große Fans und Förderer von Irmgard Keun gewesen sind. Es ist ja so ein Ton, der einen direkt von der ersten Seite packt und von vornherein eigentlich sagt, ich will überhaupt keine Literatur sein. Und gleichzeitig merkt man natürlich, das ist so gut gemacht, dass sie dort jemanden zeigt, der so anscheinend fern zu sein scheint von der Welt der Literatur und sich deswegen quasi so ein Kostüm anzieht, des Nicht-Literarischen.
Ja, aber man merkt doch schon, dass es Literatur sein
muss. Ja, natürlich
schon. Sagen. Also es ist wahnsinnig witzig, man möchte mit dieser Frau einfach die Nächte durchmachen. Man lernt auch viele Tricks, beispielsweise wenn sie den Kudamm auf und ab gehen und sie wissen, sie sind leicht verführbar und sie wissen, sie werden garantiert von jemandem angesprochen, Tipp von Doris, nehmen sie ihre schlechteste Unterwäsche plus machen sie sich so verrostete, wie heißen die nochmal,
Sicherheitsnadeln
dran. Ja. Und erinnern sie sich dann, wenn der Typ sie angesprochen hat, bevor sie mit dem mitgehen, wissen sie, es geht nicht, ich habe diese scheiß Unterwäsche an, das geht einfach nicht. Und also all diese lebenspraktischen Ratschläge, ohne die wäre ich in Berlin untergegangen. Und das ist einfach, es ist großartig. Und ich habe also ein anderes Buch, was ich auch fast mitgebracht hätte, wäre von Josef Roth Hotel Savoy gewesen. Das waren so die beiden, wo ich so dachte, ja, aber beide, weil die ja auch genau in der Zeit eng miteinander waren und ja. So die gleiche. Hotel Savoy ist wieder schon eine andere Geschichte, dass es so jemand kommt aus dem Krieg zurück, aus dem Ersten Weltkrieg, in dieses Hotel Savoy. Es ist so der erste Pfosten Europa. Es wird dann auch noch gleich.
Deutsch, so, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube. Ja. Und es wird so eine Geschichte über 6 Etagen, wo eigentlich die gesamte Gesellschaft abgezeichnet wird. Dann die. Es geht schon auch um wirklich diese bedrückende Situation der Juden in Europa, also so zunehmender Antisemitismus. Es geht aber auch um Armut. Es geht um, also oben im 6. Stock sind halt all die sich eigentlich keine Zimmermiete so richtig leisten können. Und darunter sind so die Prunkzimmer. Und da macht der, also es ist ein ganz dünnes Buch, 100 Seiten, können Sie super verschenken. Da können Sie auch nächste Woche schon gleich wieder bei Ihren Freunden vorbeikommen und fragen, wie es war. Und es zeigt aber wirklich ein Panorama der gesamten Gesellschaft von Arm und Reich, von fremd und ewig schon da, von aufstrebend, hochmütig bis hin zu eigentlich am Ende und das Leben ist schon vorbei. Und da in einer irren, also auch wieder so ein Buch, was auf der ersten Seite so viel drin ist und eigentlich ein ganzes Panorama dieser Zeit drinsteht, in dem einfach nur dieser Mensch in dem Hotel ankommt und er sich über die Waschbecken freut.
Das nehme ich einfach mal als Schlusswort. Ich glaube, Waschbecken sollten jedem Schlusswort vorkommen. Das war das Lesen der anderen mit Nora Bossong und mit 5 bis 12 Büchern, würde ich jetzt mal so sagen. Unter anderem auf jeden Fall von James Joyce, Wladimir Nabokov, Irmgard Keun, Stefan Zweig und Sylvia Plath. Am Schluss die Frage, was bedeuten Ihnen denn Bücher im Allgemeinen?
Viel.
Also ich gucke jetzt schon wieder so unzufrieden, Sie merken es.
Nee, es kommt, also würde ich schon sagen, auf den Inhalt an. Manche Bücher bedeuten mir nicht so viel. Ich habe auch schon mal Bücher weggeschmissen, soll man ja nicht. Aber sie waren wirklich so blöd, dass ich nicht nur jemanden damit nerven wollte, es geschenkt zu bekommen von mir. Aber tolle Bücher sind, ich hatte jetzt Anfang des Monats Corona, da konnte ich wahnsinnig gut lesen, weil ich war nicht so ganz schlimm, ich war so ein bisschen eingeschränkt in meiner so kognitiven Leistungsfähigkeit und war dadurch aber überhaupt nicht abgelenkt. Ich habe nicht ständig, während ich lese, nochmal dreimal Facebook und E-Mails und sonst was gecheckt, sondern habe echt gelesen. Unter anderem, das 13. Buch, Was vom Tage übrig blieb, von Ishiguro gelesen. Und einfach dieser Moment, in dem ein Buch einen so mitnimmt und man anfängt zu weinen, weil es einen so berührt. Das ist echt nochmal was anderes als im Kino. Es ist einfach wirklich so drin und es zerreißt einen gerade das Herz, dieser eine Satz, was in diesem einen Satz zwischen den Figuren passiert. Das ist Wahnsinn.
Vielen Dank, Nora Bossong. Das war's von uns. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und genießen Sie den Abend noch weiterhin in Erlangen. Vielen Dank.
Das war das Lesen der anderen mit der Schriftstellerin Nora Bossong, unter anderem über Bücher von Sylvia Plath, Irmgard Keun und Wladimir Nabokov. Diesmal kam der Podcast live vom Erlanger Poetenfest. Vielen Dank an die Stadt Erlangen für die Einladung und an die tolle Betreuung durch das Team vor Ort. Vor allem danke an Annika Gleustein. Wenn ihr wissen wollt, wer sonst noch so unterwegs war auf dem Poetenfest, wer dort gelesen hat, wer dort diskutiert hat, schaut euch doch mal um, gerne auf www.poetenfest-erlangen.de. Da findet ihr alle Veranstaltungen auch nochmal zum Nachhören. Und falls ihr zufällig Veranstalterin oder Veranstalter seid und denkt, ein Live-Podcast, das wäre doch auch mal was für mein Literaturfestival, für meine Buchhandlung, für mein Literaturhaus, dann meldet euch doch einfach gerne mal. Vielleicht kommen wir da zusammen. mail@daslesenderanderen.de mail@daslesenderanderen.de Vielen Dank an alle, die mich mit Steady-Mitgliedschaften unterstützen. Und falls ihr auch Unterstützerinnen, Unterstützer werden wollt, dann schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Vielen Dank natürlich auch sowieso wie immer an alle, die hier zugehört haben. Ich bin Christian Möller, ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.